Heute bei mir im Comino Elterninterview Norman Bücher. Als ich das erste Mal von Norman gelesen habe, dachte ich, das kann doch nicht sein. Was Norman so treibt und wofür ja teilweise auch bekannt ist, das macht doch kein normaler Mensch. Ja, Norman, herzlich willkommen und ja, erzähl mal ein bisschen was zu dir und wie ich quasi vielleicht zu dem Gedanken, hey, das kann doch nicht wahr sein, gekommen bin.
Hey Jörg, also erstmal schön, dass ich dabei sein darf, in deiner Show dabei sein darf. Und ja, ist auch erstmal spannend, wie wir uns kennengelernt haben vor vielen Jahren. Da saßen wir auch in Biberach bei dir in einem Café zusammen, weiß ich noch. Und da ging es um eine ganz andere Sache, ums Unternehmertum. Und du bist Unternehmer, ich bin Unternehmer. Und es war, glaube ich, der erste Kontakt damals. Und wir haben gemerkt, oh, es gibt auch noch weitere Parallelen. Du bist sportlich, ich bin sportlich. Wir haben beide Familie. Und das war auch, ist auch der Aufhänger heute. Und ja, das ist so, glaube ich, wie wir uns kennengelernt haben. Und ja, ich laufe, glaube ein bisschen mehr als du, oder ein bisschen mehr auch als die Mehrheit der Bevölkerung. Ich laufe Marathon, ich laufe Ultramarathon, ich laufe Wüstenläufe, mal durch den Dschungel. Mache ich jetzt seit fast 20 Jahren. Das Laufen an sich, wo ich sage, geil, da brenne ich dafür, das macht mir Spaß, das Bewegen, Natur in Kombination mit Reisen. Und ja, mache ich jetzt 20 Jahre und habe so gemerkt, auch parallel, ich komme von ganz klassisch, hab bei BWL studiert, Betriebswirtschaftslehre, bin dann in die Unternehmensberatung gegangen, habe relativ schnell gemerkt, das ist so gar nicht mein Ding. Habe das ja 2, 3 Jahre gemacht, dann gekündigt und bin dann voll und ganz meiner Leidenschaft, dem Laufen, dem Abenteuerdasein auch als Job nachgegangen, halt Vorträge, habe begonnen, vor über 10 Jahren Seminare zu geben, Workshops für Unternehmen, auch ein paar Bücher geschrieben mittlerweile. Ja, und da stehe ich heute jetzt, 2018, jetzt seit über 10 Jahren Unternehmer ja, auf der Visitenkarte steht bei mir Abenteurer, Extremläufer, Vortragsredner, aber das ist nur so ein, ich glaube, ein kleiner Ausschnitt, so was ich mache oder was mich grundsätzlich antreibt.
Ja, also ich finde es unheimlich spannend und nur nochmal für die Zuhörer, du sagst das so lapidar, du läufst ein bisschen mehr als die anderen. Ich will nur mal ein paar Facts rein geben. Also du bist beispielsweise 2010 durch die Atacama-Wüste in Chile gelaufen, was überhaupt nur ganz wenige Menschen der Welt gemacht haben. Das waren 600 Kilometer, 6000 Höhenmeter in 14 Tagen. Das sind im Schnitt, ich habe es mal ausgerechnet, 43 Kilometer am Tag. Oder wo war es 2012? 1120 Kilometer durchs australische Outback zum Ayers Rock in 15 Tagen. Das sind 75 Kilometer am Tag. Also das ist ein bisschen mehr laufen als alle anderen. Trifft's gut. Ich glaube, da werden wir weit laufen müssen, bis wir jemanden finden, der Ähnliches vollbringt. Und ich finde das unheimlich beeindruckend, also nicht nur das Laufen, aber was du gerade erzählt hast, dein Unternehmertum und alles. Und ich freue mich, dass ich dich heute hier habe und dass wir darüber sprechen können, wie du das alles unter einen Hut versuchst zu bekommen. Ich knüpfe mal an, du hast gesagt, du warst in der Unternehmensberatung und wolltest da nicht mehr bleiben. War das, weil du gemerkt hast, okay, das passt nicht? Oder was war der Auslöser, dass du gesagt hast, nee, das passt nicht zu mir?
Also erstmal war es so ein Gefühl, so in der Bauchgegend, wenn man in sich hineinhört, bin ich überzeugt, dass wir aus einem Bauchgefühl, auch durch eine Intuition, sehr viel über uns, über unseren Weg, über mögliche Stärken, über mögliche Talente, über unser Warum erfahren können, als immer nur eine Ratio. Also ich habe von außen, so war für mich klar, klar, Abitur, ich habe BWL studiert und dann hieß es plötzlich, ja, jetzt ne, eigene Beine stehen und Geld verdienen und kommen. Und so Ratio, dann war klar, jetzt ne, machst du Karriere halt, was passt BWL? Klar, ich habe da schon mal auch mal gejobbt in einer Unternehmensberatung, war ja naheliegend damals zumindest für mich und jetzt gehst du halt in die Unternehmensberatung, machst du so klassisch Karriere. Strategieberatung war so das große Ziel. Und ich habe gemerkt, so der erste Job schon damals in München. Und ich habe am ersten Tag schon gemerkt, schon allein vom Outfit, ich war eine Woche vor, muss ich kurz erzählen, Eine Woche vorher noch beim Friseur hab so eine Mähne gehabt, so lange blonde Haare habe ich extra abgeschnitten, abschneiden lassen, gedacht, hey, das gehört sich ja nicht so für so Unternehmensberater, was sollen die Leute denn denken? Und dann noch erstmal überhaupt mal einen Anzug gekauft und Krawatte und ein paar Hemden hatte ich bis dato noch nicht so viele oder überhaupt keine. Und bin da hingefahren, schon mit einem unguten Gefühl, das war so Januar, so einfach so trüb und kalt und dunkel. Und ja, komme da hin und habe schon am ersten Tag gemerkt, gehe da rein. Und nicht, weil ich jetzt nervös war mit einer neuen Aufgabe, neuer Job, sondern ich hab einfach gespürt, ich habe gefühlt, nee, da bist du falsch. Das ist nicht, das ist überhaupt nicht dein Ding. Und ich habe dann konsequent auch dann nach einem halben Jahr gekündigt. Ich sage immer dazu, ich glaube, länger hätte man mich auch nicht arbeiten lassen dort. Hat einfach nicht gepasst, ich glaube von beiden Seiten, die waren auch froh, dass ich dann gegangen bin oder weg war. Bin dann zurück wieder von München nach Karlsruhe, da habe ich damals gewohnt, habe da wieder den nächstbesten Job wieder als Berater angenommen und so selbe Bild von vorne gewesen. So, ich war froh, wenn Feierabend war, so immer von Wochenende zu Wochenende gelebt. Und Job war immer so ein lästiges Anhängsel. Und ich habe gewusst, ja, irgendwie Geld verdienen, ja, aber die Leidenschaft war einfach nicht da. Und parallel war ich immer so der Läufer. Ich bin seit oder Ende der 90er durch meinen Vater zum Laufen gekommen und habe gemerkt, so Laufen, das ist so mein Ding in Kombination auch mit Reisen. Und es war so vor über 12 Jahren, habe ich mich so zum ersten Mal so richtig gefragt, ja, was willst du denn im Leben? In welche Richtung willst du gehen? Und warum willst du da hingehen? Und auch gefragt, wie kannst du deine Leidenschaft, das, was du liebst, zu einem Beruf machen? Wie kannst du davon auch dein Leben gestalten? Auch einen zentralen Lebensmittelpunkt daraus machen? Und da hat es bei mir Klick gemacht. Das war so, wie gesagt, 12, 13 Jahre jetzt her. War dann auf so einem Bewerbertag in Berlin, da hat ein Bodybuilder gesprochen. Ich habe es relativ wenig mit Bodybuilding zu tun, aber es war so das erste Mal, wo mir bewusst wurde, der stand auf der Bühne, hat dann über Erfolg, über Ziele, über Motivation gesprochen und hat es bei mir Klick gemacht, so damals mit Mitte, Ende 20 und da war für mich klar, hey, das mache ich auch. Auf der Bühne zu gehen, Menschen inspirieren. Also ich bin kein super talentierter Läufer. Ich sage immer, ich laufe langsam, ich laufe lange, aber es gibt da draußen ganz viele, die sind vom Talent her, bringen die viel mehr zum Laufen mit als ich. Aber mir war klar an dem Tag in Berlin, auf dem Bewerbertag, laufen, Profilaufen geht nicht, aber auf der Bühne zu stehen, Vorträge zu halten, Menschen bewegen, Menschen inspirieren. Das wollte ich machen. Und an dem Tag war für mich klar, hey, da bin ich auch auf der Rückfahrt zum ersten Mal hingesetzt, so ein Lebensplan, so mit Lebenszielen mal verfasst, hatte ich bis dato überhaupt noch nicht gemacht. Und einfach mal so einfach mal schwarz auf weiß festgehalten, wo so meine Reise zukünftig hingehen wird.
Und hattest du oft in dem Prozess, also du hast jetzt gesagt, du warst in Berlin, aber hattest du in dem Prozess, dein Warum zu finden und dein Lebensziel zu finden, irgendwie, ja, ich sag mal, Hilfe von außen, sei es von Mentoren, Freunden oder Bücher, die dich weitergebracht haben oder dir da geholfen haben, das zu finden?
Ich habe an dem Tag oder nach dem Tag wirklich angefangen, auch so diese klassische Erfolgsliteratur, diese Erfolgsbücher angefangen zu lesen. Das war für mich, hatte ich nie, mich nie befasst, mich nie interessiert, aber seit diesem Tag habe ich den Fokus oder da wurde mein Fokus darauf gelenkt. Ich habe wirklich angefangen, ob amerikanische Motivationstrainer, Erfolgstrainer, also verschiedenste Bücher zu lesen, auch Seminare zu besuchen. Und dann ist es so, das kennst du auch, denke ich, dann ergibt sich das eine zum anderen. Ich habe Menschen kennengelernt auf Seminaren, die haben mich wieder zum nächsten Seminar gebracht. Ich habe einen ersten Mentor kennengelernt, auch Menschen, die so in die gleiche Richtung gehen und sagen, da haben wir uns ausgetauscht und eine kleine Gruppe ist entstanden. Und du merkst halt einfach auf diesem Weg, ich finde, Weg ist immer so ein schönes Bild und du musst ja gar nicht lange laufen, aber auf diesem Weg kommst du immer wieder an Türen oder an Gabelungen und du triffst Menschen, du kommst an Situationen und da denkst du immer, wow, wie komme ich jetzt dazu? Wie habe ich auf einmal dieses Glück? Aber indem du diesen Weg gehst, auch diesen Weg siehst, und der war für mich über Jahre, gerade in meiner Jugend, war der für mich überhaupt nicht da. Aber ich habe den dann gesehen nach dem Bewerbertag. Er wurde mir immer klarer, wohin ich gehen möchte. Und dann hat sich nochmal auf deine Frage, dann kam da auf einmal ein Mentor, da kamen Menschen, Supporter, Unterstützer, auch mein mein Freundeskreis hat sich auch teilweise radikal verändert. Also viele, viele Dinge zusammengekommen, die mich auf diesem Weg dann schlussendlich begleitet und unterstützt haben.
Ja, genau. Also nochmal, also wenn du ein Ziel vor Augen hast, wenn du das mal irgendwann formuliert hast, dann ja, entstehen die Wege. Also das ist ja, also ich gebe mal eine andere Metapher noch. Jeder kennt es ja, wenn der Kinderwunsch da ist und man sagt, okay, jetzt wünsche ich mir mal Kinder oder vielleicht ist auch oder man ist schon auf dem Weg im Laufe der Schwangerschaft. Plötzlich sieht man überall ja, Menschen mit Kinderwagen, schwangere Menschen. Ja, hat einen ganz anderen Blick und ich glaube, so ging es dir da halt auch. Du hast gesagt, okay. Das, also ich möchte einen neuen Weg einschlagen und plötzlich zack, 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 haben sich die Türen geöffnet. Wie ist es, wenn du läufst und an einem Projekt bist, ist es ja, du bist ja dann immer relativ lang, also oder was heißt relativ? Also du bist ja dann einfach 14 Tage oder 3 Wochen wahrscheinlich am Stück weg. Wie hältst du da den Kontakt zur Familie? Also ist das gerade so, ich stelle mir das da schwierig vor in der Wüste Gobi, dass es überall Handynetz gibt.
Gibt es da weniger?
Genau.
Also gerade in so einer Wüste. Ja, ist auch nicht mal, ich sage immer so für mich das Schwierigste, wirklich da erstmal Abschied zu nehmen von der Familie in dem Bewusstsein, du siehst jetzt 3, 4 Wochen nicht. Das ist für mich immer hart und teilweise Tage vorher dann Abschied und jetzt dann kommt der Tag und wir verabschieden uns, ich gehe zum Bahnhof oder zum Flughafen und zu wissen, hey, du siehst deine Family jetzt 3, 4 Wochen nicht. Und gerade wenn ich jetzt in der Vergangenheit war ich ja sehr viel in Wüsten oder in zivilisationsfremden Gegenden unterwegs, mit teilweise wenig Menschen, wenig Infrastruktur. Und gerade nochmal auf dein Beispiel mit Wüste Gobi, und da war es wirklich so, da hatte ich, glaube ich, zum ersten Mal, oder war ich zum ersten Mal komplett alleine, also auch ohne Begleitteam, wirklich self-supported, habe so einen Ziehwagen dabei gehabt, also komplette Ausrüstung auch selbst gezogen, hinter mir hergezogen. Und da hatte ich wirklich ein Satellitentelefon zum ersten Mal dabei.
Okay.
Und mit diesem Satellitentelefon haben wir wirklich auch so vereinbart, ich melde mich jeden zweiten Tag vom
Ja.
Hof an. Und das habe ich gemacht. Das war auch, ich finde es immer da faszinierend mit den Möglichkeiten. Du bist da wirklich in der Pampa ganz weit weg, holst es dein Satellitentelefon raus, klappst es auf und redest mit deiner Family, als
Ja.
wäre es jetzt so ein paar Meter weiter, als wärst du in Deutschland. Also unglaublich spannend. Und ich habe es dann so weit gemacht, dass ich es wirklich, ich habe dann, mir war es dann auch ein Stück weit, weiß ich nicht langweilig, aber ich habe mich nach Kontakt, nach Kommunikation gesehnt, gerade dort in der Wüste Gobi, wo ich komplett alleine war, und habe dann wirklich jeden Tag angerufen, also nicht jeden zweiten Tag vereinbart, und sondern jeden Tag. Und da war auch meine Frau so ein bisschen verwirrt und hey, alles in Ordnung bei dir und du meldest dich ja schon wieder. Also, weil immer so klare Rituale und Ritual ist, dass uns, wie gesagt, so in regelmäßigen Abständen oder dass ich mich melde, aber sie war dann etwas verwirrt, dass ich da wirklich mich täglich bei ihr gemeldet habe.
Ja, das kann ich verstehen, aber das ist ja auch gerade, ich stelle es mir unheimlich schwer vor, für deine Frau auch ja, dich da gehen zu lassen, weil das ist ja auch nicht ganz, ganz ungefährlich. Ich meine, alleine da zu laufen durch die Wüste, teilweise auch wirklich unglaubliche Hitze und es kann ja dann immer mal wieder was passieren. Also ich nehme mal an, du hast da einen ganz starken Rückhalt mit deiner Frau.
Ja, also unbedingt. Ich bin da sehr, sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, das sage ich immer noch viel, viel zu wenig. Und also wir kennen uns jetzt unglaublich, glaube ich, lange schon. Und aber ich glaube, so ein Rückhalt, so eine Unterstützung, so eine Liebe zu haben und zu wissen, hey, sie unterstützt dich bei allem oder fast allem, was ich tue. Das ist, glaube ich, schon ein unglaubliches Privileg, ein unglaubliches Glück, jemanden so zu haben. Und ich glaube, sich dessen bewusst zu sein und da arbeite ich immer noch an mir zu sagen, auch das zu kommunizieren, viel öfter Danke zu sagen und es zu wertschätzen, was ich an ihr habe in der Partnerschaft, in der Familie, und dass ich da wirklich so eine Unterstützung erfahre und auch ich meinen Lebensweg so gehen darf. Und das ist ja nicht so klassisch, sage ich mal, wie es viele haben, sondern das ist schon auch mit Verzicht oder auch mit einer Distanz dann verbunden, wenn ich da mal 3, 4 Wochen weg bin. Und ja, also es ist ein unglaubliches Privileg, und da jemanden als Frau, als Partner zu haben, das ist, glaube ich, auch schwer in Worte zu kleiden.
Ja. Hast du da oder habt ihr da irgendein Ritual innerhalb der Partnerschaft oder hast du da irgendwie, dass du sagst, okay, nach so einer Expedition mache ich erstmal eine Woche Pause oder gibt es irgendwelche Rituale, wo du sagst, okay, das um wieder einen Ausgleich zu schaffen oder ist das gar nicht möglich in deinem
Doch, also
Alltag?
du du schaffst es, oder ich schaffe es natürlich nicht immer so wie geplant, so das strikt, jetzt mache ich 4 Wochen primär Familie, jetzt habe ich die nächsten 4 Wochen wieder mal meinen Sport als Fokus. Aber es geht schon in die Richtung, dass ich zum Beispiel sage, ganz aktuell, ich gehe ja morgen Urlaub, bin dann wirklich 3,5 Wochen mit Familie, Frau, Kind unterwegs. Und in diesen 3,5 Wochen, da gibt es kein Unternehmen, da ist für mich nur Familienzeit. Ich werde auch nicht groß laufen gehen. Ich habe zwar meine Laufsachen, Laufschuhe dabei, gehe mal eine halbe Stunde joggen 2-mal die Woche, aber ansonsten gibt es für mich auch kein Training, also auch keine längeren Läufe. Und umgekehrt, ich weiß, im Oktober bin ich dann wieder für fast 20 Tage unterwegs durch Deutschland mit einem Projekt von Straßburg nach Berlin. Und da weiß ich, in der Zeit gibt es auch wenig andere Dinge. Da bin ich voll und ganz beim Lauf. Und dann wiederum zu wissen, ich komme an in Berlin und dann geht es wieder in die Regeneration. Und Regeneration heißt für mich nicht nur wenig bis gar nicht zu laufen, also den Körper zu regenerieren. Regeneration heißt für mich dann auch, Fokus geht wieder weg vom Sport, viel, viel stärker wieder auf andere Lebensbereiche, gerade Familie, aber auch soziale Kontakte, Freunde, Bekannte, dann zu sagen, hey, ich habe jetzt 3 Wochen, war beim Laufen, ich gönne mir jetzt ganz banal mal einen Hefeweizen, oder ich gehe mit Kumpels wieder mal in den Biergarten oder ins Kino, und also Dinge, die zu kurz gekommen sind, so in dieser Zeit des Laufes, der Expedition, dem schenke ich wieder Beachtung, und da ist vor allem auch die Familie dann wieder ganz, ganz, ganz oben.
Wie hast du das? Hast du da irgendein Ritual oder irgendwas, was dir hilft, den Fokus dann ja wieder richtig zu setzen? Weil ich stelle mir das unheimlich schwierig vor. Du bist dann 20 Tage weg, viel am Laufen. Klar, dann kommt wieder die Regeneration, aber auf der anderen Seite hast du noch deine Vorträge. Also immer quasi den Shift zwischen den Extremen zu machen, stelle ich mir unheimlich schwer vor.
Ist es auch. Ich glaube, wir können es so, ist relativ leicht oder einfacher gesagt, wie es dann in der Realität ist. Ich glaube, jeder, der Familie hat und der weiß, dass es immer so, ja, Work-Life-Balance, und dann setzt er einfach mal den Fokus darauf. Und das ist immer schön, schön gesagt. Und aber ich glaube, dann im Alltag, das dann auch zu tun und umzusetzen, das ist was ganz anderes. Und ich bin ein Freund von kleinen Dingen. Bin überzeugt, mit kleinen Schritten kommst du weiter, mit kleinen Ritualen. Und so ein Ritual ist zum Beispiel, dass ich einmal die Woche oder einmal unter der Woche, Montag bis Freitag, einen Nachmittag zusammen mit meiner Tochter verbringe. Dass ich sie,
Sehr schön.
die ist in der Schule, ist dann teilweise nachmittags im Hort, und ich hole sie an einem Nachmittag früher vom Hort ab, und wir sagen, wir haben dann einen Nachmittag oder später Nachmittag und Abend haben wir einfach Zeit zu zweit.
Und
Klappt auch nicht immer, bin ich offen, bin ich ehrlich, aber das ist so ein Ritual, wo ich sage, das haben wir uns angewöhnt, seit sie auch im Kindergarten ist, auch als in der Schule. Und das ist, wo ich sage, das ist so gleich, das ist ja schon, aber es ist ein Ritual, ganz konkret, und das versuche ich auch umzusetzen. Gelingt mir sehr oft, aber auch nicht immer. Aber so nur ein Beispiel, wie ich sage, da kriege ich so den Fokus wieder auch ganz klar auf Familie, auch auf meine Tochter.
Ja, wie ist denn das, wenn du mit der Familie zusammen bist, mit deinem Handy? Stellst du es dann manchmal auch in Flugmodus oder legst du es weg oder bist du trotz allem viel erreichbar?
Nee, also ich glaube, das Privileg in der heutigen Zeit ist, und da arbeite ich auch noch dran, da wirklich, ich sage immer, das Privileg ist, wie lange kannst du dir es erlauben, nicht erreichbar zu sein? Und ich freue mich jetzt ab morgen, ich schließe nachher, gehe ich raus, schließe das Büro ab und weiß, ich bin 3,5 Wochen nicht da, auch nicht erreichbar. Und das ist für mich, wo ich sage, wow, auch im Alltag ist es natürlich nicht ganz so einfach, wenn du sagst, du bist auch Unternehmer, wie weit bist du erreichbar? Aber es gibt gewisse Zeiten, da haben wir, dazu gehören zum Beispiel, wenn wir zusammen essen, wir frühstücken zusammen, ist auch so ein Ritual, wir essen in der Regel auch abends zusammen. Und zu den Essenszeiten, zu den Mahlzeiten, ist bei uns ein No-Go, da geht man nicht ins Telefon. Also wir haben es nicht immer stumm, auch Festnetz klingelt es dann mal, wenn wir zum Essen zusammensitzen, aber wir gehen nicht ans Telefon. Und das finde ich auch so, auch Kleinigkeit ist nichts Weltbewegendes, aber ich glaube, so Kleinigkeiten aufsummiert, die geben schlussendlich, machen auch eine Qualität aus, von einer Partnerschaft oder auch von einer Familie.
Ja, find ich sehr gut. Sehr gute Idee. Ich möchte mal auch in deinen Alltag nochmal reingehen. Also jetzt nicht den Alltag, wenn du unterwegs bist auf einer Expedition, sondern wirklich zu Hause. Wie sieht bei dir oder bei euch der Morgen aus? Gibt es da ein bestimmtes Ritual? Hast du persönlich Routinen? Ja, führst du Tagebuch? Was machst du? Wie sieht
Also
bei
ich
dir
bin
der
ein
Tag aus?
Freund, grundsätzlich ein Freund von Ritualen und bin ein Frühaufsteher, also bin da meistens schon 5:30 Uhr oder 5:45 Uhr stehe ich auf. Frau, Töchterchen schlafen noch und nutze die Zeit, um zum einen Tagebuch zu schreiben, das ist das Erste, was ich mache. Habe auch ein eigenes Erfolgstagebuch, ohne jetzt da groß Werbung zu machen. Aber fange da an mit zwei konkreten Fragen am Morgen, die ich mir stelle, die ich mir jeden Morgen stelle. Ich habe in der Regel 10 Minuten Meditation, Atemmeditation, die ich mache. Und danach fange ich an, meinen Obstsalat zu schnipseln. Und dann in der Regel kommen, dann steht meine Frau auf, auch das Töchterchen ist dann wach. Und wie gesagt, ich tue dann den Obstsalat vorbereiten, zubereiten, schnipseln und so, ja, 10, 20 Minuten und dann sitzen wir zusammen beim Frühstück. Das ist so dann 6:30 Uhr. Tochter geht so am erste Stunde geht, oder 7:30 Uhr ist Hortzeit, ist 7:30 Uhr in der Regel in der Schule, also verlässt du 7:15 Uhr das Haus von Montag bis Freitag. Also wir sitzen zusammen dann als Familie, frühstücken zusammen. Zieht sich jeder an und dann geht jeder seinen Weg. Ab und zu begleite ich es auch noch so ein Stück Richtung Schule, Richtung Hort. Aber so die erste, ich glaube, so die erste Stunde finde ich, halte ich für ungemein wichtig, da zu sagen, du hast da, jeder hat ein anderes Ritual, aber einfach aufzustehen und zu wissen, ich habe jetzt erstmal für mich kraftspendende Aktivitäten. Dazu gehört ein Tagebuch, dazu gehört Meditation, dazu gehört auch, wie gesagt, dieser Obstsalat, wo ich auch so ein Ernährungsritual, ich fange immer morgens mit Obst an. Und es sind für mich einfach sinnstiftende, kraftspendende Dinge, die ich da morgens tue und bevor dann irgendwie so dann Tochter und Frau aufsteht.
Ja, finde ich klasse. Also ich führe auch Tagebuch schon lange und mich hat das komplett geändert. Jetzt, wenn du drüber reden möchtest oder willst, ich weiß es ja nicht, also was für Punkte schreibst du in dein Tagebuch? Weil das macht ja jeder persönlich, hat vielleicht jeder da einen anderen Ansatz, aber was steht bei dir da drin oder was beantwortest du jeden Morgen?
Also morgens, wie gesagt, die zwei Fragen. Eine ist, wofür bin ich in diesem Augenblick meines Lebens dankbar? Dankbarkeit halte ich für eine sehr, sehr starke Emotion, ein starkes Gefühl. Und ich glaube, wir können für so viele Dinge dankbar sein und sich dessen bewusst zu sein. Das ist, wie gesagt, es ist bekannt. Ich sage immer, ja, habe ich schon gehört. Kennst du vielleicht auch, wenn du einen Vortrag, einen Workshop hältst und Dankbarkeit, kenne ich alle schon. Aber ich sage immer, ja, tust du es auch und sich diese Dinge und vor allem kleine Dinge bewusst zu machen. Ob das jetzt ganz banal, du drehst einen Wasserhahn auf, da kommt Trinkwasser raus oder kommt überhaupt Wasser raus. Du ziehst deine Laufschuhe an. Ich habe es vielleicht nicht nur ein und zwei Paar, ich habe ein paar mehr. Und so Dinge sich dessen bewusst zu sein, was du hast und wo du leben darfst. Und das ist, wie gesagt, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und du hast gesagt, dich hat so ein Tagebuch, hat dich stark verändert. Mich hat's auch, ich mache es jetzt seit 1,5 Jahren, noch gar nicht so lange, habe es seit 1,5 Jahren wieder eingeführt. Und mich hat es auch unglaublich bereichert, auch ein Stück weit verändert. Durch solche Dinge wie Dankbarkeit oder worauf freue ich mich denn heute? Was macht diesen Tag heute so besonders? Also den Fokus, deine Gedanken ganz bewusst in eine Richtung zu lenken. Fragen lenken deinen Fokus in eine Richtung.
Ja, und das ist die zweite Frage. Was ist die zweite Frage?
Die zweite Frage ist, was würde den heutigen Tag besonders machen?
Genau, ja, sehr schön, sehr schön. Ja, ich möchte auch noch ein Beispiel gerade auch zum Thema Tagebuch. Also mache das eben auch. Ich schreibe mir jeden Morgen auf Dinge, für die ich dankbar bin. Und das mache ich jetzt seit auch über 2 Jahren. Und das ist Wahnsinn. Nach, ich weiß es nicht, 30, 40, 50, 60 Tagen schaut man die Welt ganz anders an. Man hört auf einmal viel bewusster wieder die Vögel zwitschern oder ja, so Kleinigkeiten wieder oder dass das Auto anspringt, einfach so, weil ich den Schlüssel rumdrehe. Also das macht einen, ja, gibt einen ganz, ganz anderen Blickwinkel aufs Leben und verändert einen. Also wirklich allein diese Frage schon finde ich unheimlich wertvoll. Okay, dann hast du gesagt, okay, du schnippelst dein Obst und dann habt ihr das gemeinsame Frühstück, du bringst deine Tochter ins in den Hort oder in die Schule. Jetzt möchte ich mal den Tag tagsüber ausklammern und vielleicht eher abends wieder anknüpfen. Gibt es da auch Rituale, die ihr habt?
Also, dass wir, wenn ich jetzt nicht unterwegs auf Reisen bin, uns abends zum Abendessen treffen, manchmal auch früher, aber das war, wir sitzen beim Abendessen zusammen und in der Regel kochen wir auch, also hauptsächlich meine Frau, bin ich ehrlich, ab und zu auch ich bin ich ganz so, auch da kann ich, habe ich noch Potenzial nach oben beim Kochen, ich drücke es mal so aus, aber einfach auch als Ritual zu wissen, hey, wir sitzen zusammen und haben eine Kommunikationsmöglichkeit und da haben auch jetzt teilweise, haben wir schon, das ist noch gar nicht so lange her, uns eine Sprechzeit. Jeder darf erzählen, was ihn heute beschäftigt hat, wie sein Tag war.
Während des Abendessens?
Während des
Ja,
Abendessen.
okay.
Schaffen wir auch nicht immer, auch da bin ich offen ehrlich, aber das ist so ein Ritual, was wir so jetzt vor einem halben Jahr, noch gar nicht so lange her, eingeführt haben. Und jeder darf erzählen, so, was hat dich beschäftigt, wie war dein Tag? Und gar nicht lange, ein, zwei Minuten. Ansonsten einfach sehen wir auch das Abendessen, ähnlich wie das Frühstück, als eine Möglichkeit des Zusammenkommens, der Kommunikation. Und ich weiß gar nicht, wie die aktuelle Studie ist, wie oft du mit deinem Partner redest pro Tag oder grundsätzlich, wie viel Zeit du mit deiner Familie verbringst. Und jeder hat ja sein berufliches Leben, hat seine Hobbys, hat seine anderen Dinge. Aber ich glaube, so feste, ja, ich will nicht sagen Kommunikationspunkte, aber das trifft es schon sehr genau. Gerade Frühstück, Abendessen, die gemeinsamen Mahlzeiten halte ich für ungemein wichtig. Auch dann zu sagen, nach einem Abendessen dann zu sagen, ich gehe dann abends auch noch laufen oder hat jeder Zeit für sich, zieht sich nochmal zurück, Mala, unsere Tochter, die spielt, ich mache was anderes. Aber zu sagen, in der Zeit des Abendessens sitzen wir einfach eine Dreiviertelstunde, Stunde zusammen.
Wie ist es, wie wird das, also deine Tochter ist 8 Jahre alt, wie wird das von ihr angenommen? Also das sagt sie, also öffnet sie sich da oder sagt sie, ja, Schule war gut oder wie wird das angenommen?
Also ich sage mal, Tagesform abhängig. Also wenn du sie
Klar.
fragst, so das Klassische kennst du vielleicht auch oder lernst du ja bald kennen, wenn deine Kinder so in der Schule, spätestens in der Schule sind, du fragst so, also bei uns zumindest, und wie war die Schule, dann ist so klassisch gut, erstmal so gut. Und klar, dann fragst du weiter, was habt ihr heute gemacht, wie war heute der Sport oder was hast du gelernt? Also manchmal hat es klar, wie Kinder so sind, mehr Lust, weniger Lust, aber ich glaube so dieses einfach Zeit zusammen und du merkst, das prägt, und ich merke es anders gesagt, wenn ich mal auch mal durch eine Vortragsreise 2 Nächte mal nicht da bin und komme zurück und merke, wow, was sich da getan hat und was ich auch im gleichen Atemzug versäumt habe, nicht mitbekommen habe. Das ist die andere Medaille. Du denkst immer, wow, auch gerade wenn du beruflich unterwegs bist als Führungskraft, als Manager, als Unternehmer und freust dich auch mal klar, Zeit für dich zu haben oder auch durch Reisen was anderes zu erleben. Das ist ja auch ein Privileg. Aber auf der anderen Seite der Medaille verpasst du natürlich gewisse Dinge von deinem Kind oder auch von innerhalb der Familie.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, wir müssen auch weg von dem Gedanken, immer schnelle Erfolge feiern zu wollen. Also wenn ich jetzt sage, okay, wie nimmt es deine Tochter auf? Ist es ja klar, wenn sie jetzt 8 Jahre alt ist oder wenn man das anfängt zu Hause und die Kinder sind noch jünger, dass die Kinder dann noch nicht die Bereitschaft haben, von sich aus proaktiv rauszugehen. Aber ich glaube, wenn die Kinder sehen, davon bin ich fest überzeugt, dass Mama und Papa so miteinander kommunizieren. Sie gehen nicht ans Handy, nicht ans Telefon. Jeder gibt dem anderen Möglichkeit oder Raum, sich zu äußern und seine Gedanken zu teilen, dass sich im Laufe des Lebens, dass da immer mehr draus entsteht. Von dem her finde ich.
Ich sage mal, Kinder lernen natürlich erstmal durch Imitation und die ersten Bezugsgrößen sind einfach Mama, Papa. Das heißt, was du vorlebst als Eltern, übernehmen erstmal die Kinder, erstmal unreflektiert. Das heißt, dein Beispiel oder unser Beispiel nochmal, Handy klingelt, Papa geht sofort auch während des Essens zum Handy oder nicht. Papa ist abends zu Hause mit einer ganz, ganz plakativ, mit einer Flasche Bier vor dem Fernsehgerät. Oder ist der Papa eher, der sagt, nee, er ist abends, nimmt sich Zeit für ein gutes Fachbuch, oder ist am Sporteln oder, also Kinder, die schauen es ab und du merkst auch immer wieder die gewisse Verhaltenszüge entdeckst du in deinem Kind. Das ist mal gut, mal weniger gut, aber du entdeckst dich immer wieder in deinem Kind und das nochmal, und ich glaube, das vorzuleben und auch bewusst vorzuleben. Und das ist nicht immer einfach. Und das, glaube ich, ist auch, ich sage immer, die größte Herausforderung ist für mich oder für uns als Familie, den Alltag zu meistern. Nicht, wenn ich in der Wüste bin und sage, ich kann da laufen. Da hab ich einen klaren Fokus. Da gibt es Essen, Laufen, Laufen, Schlafen, nicht viel mehr. Aber so im Alltag zu sagen, jetzt, du kennst es, du hast deinen Beruf, du hast ein Kundentelefonat, du hast dann einen externen Termin, oh, im Fitnessstudio wollte ich auch noch gehen, ah, dann kommt Tochter irgendwie abholen, dann wird Tochter plötzlich krank und du musst situativ reagieren oder plötzlich reagieren und du kannst nicht so viel planen und es passieren einfach so viele Dinge, jeden Tag oder fast jeden Tag und darauf zu reagieren und wie gesagt, ich sag mal, den Alltag zu meistern und da nochmal meine Frau da wirklich Hut ab, dass sie da mir so viele Dinge auch Freiheiten gibt und viele Dinge ermöglicht und da ja, so ich sage es mal, wie Familienmanager, ich mag das Wort nicht, aber der so sehr, sehr stark den Fokus auf viel, viel stärker noch als ich den habe, durchaus auf die Familie hat.
Hast du hast gerade angesprochen, die größte Herausforderung ist, den Alltag zu meistern. Und häufig im Alltag, wenn kommt immer unheimlich viel zusammen. Du sagst es, ein Kundentermin oder bei der Arbeit lief es halt doch nicht so ganz rund. Dann ist das Kind, es hat einen schlechten Tag in der Schule gehabt. Die Partnerin will noch irgendwas erledigen und da kommt relativ viel zusammen und es schaukelt sich vielleicht so hoch. Und dann verfällt man häufig wieder in altbekannte Programme, Muster und reagiert, ich sag mal, nicht so, wie man es eigentlich gerne möchte. Vielleicht ungeduldig, unbesonnen. Ja, hast du da irgendwas? Weil ich glaube, die Situation kennt jeder. Aber hast du da irgendwas, um nicht in so alte Muster zu fallen oder dass du nicht so reagierst in solchen Situationen?
Puh. Also was wir gemacht haben oder immer wieder machen, ist gewisse Dinge erstmal bewusst zu machen. Also was will ich verändern oder welches Ritual oder welche Gewohnheit will ich neu entwickeln, will ich mir neu aneignen und diese dann auch schriftlich fixieren. Also ich bin ganz großer Freund, ist nicht nur im Rahmen von einem Tagebuch, sondern auch als Unternehmer oder als Privatmensch, als Familienvater, Dinge, die im Kopf sind, zu verschriftlichen. Und dazu gehört auch ganz klar zu sagen, ich habe jetzt um ein Beispiel zu nennen, wir haben jetzt seit ein paar Tagen so an unserem Kühlschrank so einen Plan, Montag bis Sonntag, was zu tun ist. Also ganz banal, Mülleimer runterbringen, rausstellen, Schuhe aufräumen, Wohnung aufräumen und wann wir das machen und wer das machen, auch so mit Haken dran. Und das ist so als Beispiel, du kannst ja Dinge viel vornehmen, aber wenn du es visuell hast, zum Beispiel so ein Board, so eine Tafel, oder grundsätzlich dir Dinge aufschreibst, was du genau machen willst oder was du genau verändern willst, bin ich überzeugt, hat es eine viel, viel größere Erfolgswahrscheinlichkeit.
Ja, finde ich auch gut, so ein Wochenplan. Und ja, wann erstellt ihr den immer? Erstellt den jeder für sich oder macht ihr den gemeinsam in der Familie oder?
Der ist gemeinsam. Also auch so wirklich, ich sage jetzt mal dynamisch, wenn du sagst, jetzt klar, wir haben da in der Regel am Wochenende, aber wenn wir sagen, hier Dienstag, oh, das ist noch für Freitag, da gehen wir jetzt einkaufen, dann tun wir das eintragen und umgekehrt Dinge, die erledigt sind, schön wegwischen. Das ist so, wo man dann ganz flexibel mit Stiften, auch jeder hat so seine Farbe,
Gut.
grün, blau, rot und wo man wirklich sieht, so mit Punkt, ah, das macht derjenige, wenn ein Haken dran ist, oh, der hat es gemacht. Also wenn man schön sieht, so wer macht was und vor allem halt, wer macht was im Alltag. Auch Dinge, die halt nicht so schön sind. Sind wir ehrlich, man,
Klar.
wer bringt gerne Müll raus? Oder einkaufen für mich ist auch nicht mal so schön und sagst, aber es sind Dinge halt, die schlussendlich gemacht werden müssen.
Ja, find ich sehr, sehr guter Punkt. Werde ich übernehmen. Ja, Thema Motivation. Und zwar, du bist ja mit dem Thema Motivation permanent konfrontiert, weil braucht mit Sicherheit viel Motivation, durch eine Wüste zu laufen. Aber wie motivierst du dich generell? Also jetzt nicht nur im Job, sondern auch im Privaten. Ich gebe mal ein Beispiel. Du bist kurz davor aufzubrechen auf eine Reise. Und deine Tochter wird krank, deine Frau ist vielleicht auch nicht ganz fit und du denkst, boah, jetzt die Expedition, die müsste jetzt eigentlich auch nicht sein, jetzt wäre ich doch viel lieber hier. Wie schaffst du es quasi immer motiviert an deine Ziele, an ja, fokussiert zu sein?
Also grundsätzlich immer motiviert zu sein, geht in meinen Augen nicht. Also jeder, der was anderes sagt, lügt zumindest in meinen Augen. Du hast immer diese Hochs und Tiefs und aber der Punkt ist schon, wie schaffst du es oder wie kannst du es schaffen, dass du über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig wirklich motiviert bist. Und ich bin ein Freund von, wie gesagt, einerseits Ziele sich zu setzen, Ziele aufzuschreiben, Ziele zu visualisieren. Und auf der anderen Seite, Ziel alleine ist für mich zu wenig. Und es müssen weitere Faktoren dazukommen, vor allem dein Motiv oder deine Motive dazukommen, also die Frage des Warum. Und wenn wir es ganz noch ein paar Ebenen höher gehen möchten, die Frage deines Sinnes. Also was ist dein Sinn? Warum stehst du jeden Morgen auf? Warum bist du Unternehmer? Warum machst du, was du jeden Tag machst? Und ich glaube, das Warum und auch da, das ist auch ein permanenter Prozess. Du sagst nicht einmal, beantwortest einmal die Frage für die nächsten 10 Jahre. Auch das verändert sich. Du entwickelst dich weiter, deine Ziele entwickeln sich weiter, dein Leben entwickelt sich weiter. Aber sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich schreibe jetzt meine Ziele auf und ich schreibe nicht nur das Ziel auf, sondern schreibe mir daneben, warum ich dieses Ziel erreichen will. Und was geht es mir dabei? Also Beispiel, mit dem Unternehmensberater vor vielen Jahren. Das war dann mein Ziel, BWL studiert und jetzt werde ich Unternehmensberater. Das war rational mein Ziel. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, mich hat das Ziel nicht angefixt. Ich habe keine Leidenschaft gehabt, keinen Antrieb gehabt. Ich war demotiviert, ich war unglücklich. Und ja, warum war das? Weil ich kein Warum habe. Wenn ich mir die Frage damals gestellt hätte, ich habe es mir damals nicht gestellt, ich habe es mir erst rückblickend viele Jahre später gestellt, warum ich dieses Ziel erreichen will. Ich habe damals kein Warum gehabt. Ja gut, ich hätte schon gesagt, okay, Geld verdienen, klar. Aber das ist zu schwach in meinen Augen. Also wir brauchen, ich glaube, ein Warum, ein inneres Motiv. Und da geht es nicht um materielle Dinge, Geld verdienen, Firmenauto, teure Uhr. Da geht es um eine ganz andere Ebene. Da geht es um Dinge wie Welt bewegen, andere Menschen inspirieren, also auf einer ganz anderen Ebene. Und die kannst du nicht, die ist nach außen häufig nicht sichtbar. Aber da nochmal auf deine Frage, Motivation hat für mich erstmal damit zu tun, das ist für mich die erste und auch wichtigste Frage, warum möchte ich das genau machen?
Okay.
Warum möchte ich das erreichen?
Stellst du auch so sicher, dass du am Ende des Lebens dich bereust, ja, zu viel Zeit in die Karriere oder Projekte investiert zu haben und nicht die Zeit zu Hause verbracht zu haben? Weil das ist ja, man liest das ja immer wieder, gibt ja auch Bücher dazu, was Menschen bereuen, wenn sie auf dem Sterbebett liegen. Und häufig kommt die Antwort, ja, ich habe zu viel gearbeitet und zu wenig Zeit mit der Familie verbracht. Also wie stellst du es auch so sicher, dass das bei dir was sie nicht der Fall sein wird?
Also grundlegend, ich glaube, man muss erstmal sehen, jeder Mensch tickt anders. Jeder Mensch hat einen anderen, ich sag mal, Persönlichkeitsfingerabdruck. Und
Klar.
wenn jemand sagt, ist auch legitim, wenn jemand sagt, sein Lebensziel ist, ich gebe alles für die Karriere, ich baue 5 Unternehmen auf und das macht mich auch am Ende meines Lebens glücklich, was ich bezweifeln würde, ganz ehrlich, weil zu einem glücklichen Leben gehören andere Dinge dazu. Aber es gäbe so einen Menschen, und du merkst auch in seiner Motivanalyse von seinen Persönlichkeitsmerkmalen, der ist sehr auf Anerkennung aus, auf Status aus, auf Macht aus und wenig Familie, wenig soziale Kontakte. Also so Menschen gibt es auch. Und auch das muss man erstmal respektieren oder akzeptieren. Aber ich bin überzeugt, wenn man es auf eine langfristige Perspektive, also das ist auch immer von so manchem Motivationstrainer, denkt das Leben mal vom Ende heraus und überleg mal, Be Sterbebett oder du hast es eben genannt, am Ende des Lebens, was bereust du da? Und da bin ich überzeugt, hat es sehr viel erstmal mit einem persönlichen Lebensweg zu tun, also dein Ding zu machen, deinem Herzen zu folgen. Das muss gar nicht immer Karriere sein, das kann Ehrenamt sein, das kann auf eine ganz andere Ebene und einem ganz anderen Lebensbereich sein. Das hat aber auch, davon bin ich auch überzeugt, mit sozialen Kontakten zu tun, Freunden, vor allem auch Familie. Also belegen auch immer wieder verschiedenste Studien und ich merke auch, ich bin auch durchaus ein Mensch, der sehr freiheitsliebend ist, aber diesen Sinn oder diese was dir eine Familie geben kann. Auch wie gesagt, es ist ganz, ganz schwer auszudrücken, so ein Wort in wenigen Sätzen zu kleiden, aber was es einem gibt. Und da kannst du noch so viele Autos besitzen oder grundsätzlich Dinge besitzen. Ich halte nicht viel von Besitztum oder nur bis zu einem gewissen Grad von Besitztum, aber ich glaube, gerade Familie, Freunde, soziale Kontakte, die sind ja, die sind unbezahlbar.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Noch eine Frage, bevor wir über deine aktuellen Projekte reden oder dein aktuelles Projekt. Wenn jetzt ein Freund zu dir kommen würde und sagen, du Norman, ich werde jetzt in 3 Monaten das erste Mal Vater, was für 3 Tipps würdest du ihm dann geben?
Ui, das ist gar nicht so leicht. Versuche es nicht perfekt zu machen oder versuche nicht ein perfekter Vater zu sein, der es nicht gibt. Bleibe so, wie du bist. Das sind, glaube ich, mehrere Tipps schon, aber ich rede jetzt einfach mal so frei raus.
Ja, gern.
Ja, bleibe so, wie du bist, wachse in die Rolle rein, ohne dass du einen perfekten Plan hast. Also gibt es, glaube ich, auch innerhalb der Familie nicht, auch gerade wenn ein Kind neu oder neues Familienmitglied dazukommt. Und gib dir Zeit, gib dir Raum. Das kann natürlich sein, du nimmst Elternzeit, was ich begrüßen würde. Ich habe es damals nicht gemacht, würde ich rückblickend anders machen. Gib dir Raum, gib dir Zeit, dich auf die Situation erstmal einzustellen und vor allem, auch wenn es nicht immer einfach ist und gerade auch zu Beginn ist es wirklich nicht einfach, genieße es, versuche es wirklich zu genießen und in dieser Konstellation mit deiner Frau, mit deiner Partnerin einfach so viele Momente wie möglich bewusst wahrzunehmen und auch zu genießen.
Ja, sehr, sehr, sehr schön. Schöne Tipps. Norman, ist mir ganz wichtig über dein aktuelles oder dein kommendes Projekt. Du hast vorher schon mal angesprochen, dass im Oktober losgeht, zu reden. Also möchte ich unbedingt noch mit dir reden, weil das ist einfach wunderschön. Norman, erzähl mal, was du machst oder was du vorhast.
Ist gar nicht so leicht, das in der Kürze der Zeit.
Nimm dir die Zeit, die du
Ja,
gerne hättest,
okay,
oder gerne
das sind mal
brauchst.
da 2, 3 Stunden. Also, ich glaube schon ins Tagesfüllen. Nee, ich halte mich jetzt mal kurz. Also, ich konzentriere mich auf die wesentlichen Dinge. Und es hat damit angefangen. Also die Idee hatte ich jetzt schon fast genau 3 Jahre. Jetzt August 2015 ist sie entstanden. Und ich bin, damals war ich Ende 30, mittlerweile bin ich 40 oder 40 geworden Anfang des Jahres. Und ich habe mich gefragt, wie es viele tun, so was möchtest du noch in deinem Leben machen? 40 ist so ungefähr Halbzeit des Lebens, hört sich für viele krass an und auch die Frage, ja, was möchtest du am Ende erreicht haben? Wo soll deine weitere Lebensreise hingehen? Was willst du auch selbst verändern, bewegen oder der Welt da draußen geben? Und so habe ich mir die Fragen gestellt und hab gleichzeitig auch, weil ich seit 2010 Vater bin, auch immer bewusster geworden, hey Kinder, Jugendliche, das ist unsere Zukunft, das ist keine leere Floskel, da ist was dran. Und auch durch meine Reisen, durch die vielen, vielen Begegnungen, die ich erfahren durfte, gerade auch mit Jugendlichen in verschiedensten Ländern, in verschiedensten Kulturkreisen. Und mir ist bewusst geworden, dass für mich die Essenz aus meinen Läufen, aus meinen Expeditionen, aus dem, was ich tue, auch getan haben. Die Essenz sind die Begegnungen mit Menschen. Und so ist das ganze Seven Continents so nach und nach entstanden aus dieser Idee heraus. Hey, im Kern sind es die Begegnungen mit anderen Menschen, auch von anderen Menschen zu lernen, auf andere Menschen, auch auf fremde Menschen erstmal zuzugehen, ihnen zuzuhören und auch damit die Möglichkeit haben, sie verstehen zu können. Und ich glaube, allein mit dem ich verstehe mein Gegenüber, ich verstehe einen anderen Kulturkreis, ich versuche es zumindest, mich da hineinzuversetzen, bin ich überzeugt, wird schon viele Probleme nicht vielleicht nicht lösen, aber die Welt ein bisschen einfacher machen. Und deshalb ist der Gedanke entstanden, was wäre, wenn ich durch die Welt laufe, über 7 Kontinente laufe, durch verschiedenste Länder laufe und jungen Menschen gewisse Fragen stelle. Und ich bin auf 7 Fragen gekommen, also die 7 zieht sich so ein bisschen durch, 7 Kontinente, knapp 70 Länder, 7 Fragen, 7 Jahre ist das Projekt angelegt. Und eben, ich habe mich gefragt, was wäre, wenn ich 7 gleiche Fragen jungen Menschen auf der ganzen Welt stelle, ob in Ruanda, in Bolivien, in Deutschland, in Australien, verschiedensten Ländern und die Erkenntnisse, die Antworten dann zusammentrage, die teile, also den jungen Menschen eine Plattform geben, gehört zu werden, ihnen eine Stimme zu geben. Und so ist Seven Continents Run, der Run for Voices entstanden. Und ich laufe jetzt, ja, am 4. Oktober geht es jetzt los mit der Kickoff-Etappe von Straßburg, vom Europaparlament laufe ich los nach Berlin zum Bundesaußenminister und laufe dann so pro Jahr einen Kontinent, eine große Etappe, dann 2019 Europa, 2020 nach Asien und so weiter und möchte wirklich möglichst viele junge Menschen begegnen, mich mit ihnen unterhalten und ja, diese Antworten, diese Sichtweisen finde ich unglaublich spannend. Mhm. Die nicht nur für mich zu behalten und zu sagen, nee, also schön, ich kann von denen lernen und ich bin überzeugt, du kannst von vielen, gerade von Kindern und Jugendlichen lernen, sondern ich möchte diese Erkenntnisse, diese Antworten vor allem nach außen tragen. Ich möchte sie sichtbar machen, mhm. Ich möchte sie teilen, durch die Welt tragen und möchte sie dann schlussendlich, das ist so der Zielpunkt, September 2024, also ich denke schon wirklich ein bisschen voraus, okay. Möchte sie dann 2024 zu UN nach New York bringen, dort präsentieren. Und ja, das ist so, wo ich sage, da stehe ich morgens auf, da leuchten die Augen bei mir und freue mich auf das Projekt, vor allem, wenn es jetzt auch wirklich dann im Oktober losgeht. Ich bin jetzt ja 3 Jahre schon dran, seit der Idee, und jetzt wirklich da auch loslaufen zu dürfen und das Projekt auch physisch zu starten. Und ja, da freue ich mich drauf und es ist so, ja, mein Lebensprojekt.
Ja, und das ist, was du gar nicht erwähnt hast, auf den Etappen, also wenn du jetzt beispielsweise von Straßburg nach Berlin läufst, hältst du auch noch Vorträge?
Ja, genau, also das will ich gar nicht unterschlagen. Ist auch noch ein Aspekt. Also ich möchte wirklich auf den während der Etappen junge Menschen auch durch Vorträge Impulse geben, inspirieren und ihnen da wirklich in den Vorträgen auch begegnen. Und fängt jetzt in Deutschland an, wie gesagt, Straßburg, Berlin oder erstmal in Frankreich und dann relativ schnell in Deutschland. Und habe dann fast jedem Etappenort habe ich da abends einen Vortrag. Also wer auch dazukommen möchte, also wer da sagt, hey, ich bin dann Baden-Baden, Ettlingen, Tauberbischofsheim, Würzburg, Schweinfurt, hoch bis Potsdam, Berlin. Also er hat da Interesse an dem Vortrag, an dem gesamten Projekt. Also ist er sehr, sehr gerne auch eingeladen, abends bei den Veranstaltungen dabei zu sein. In der Regel sind sie offen, sind sie öffentlich. Also einfach melden oder auch auf die Webseite gehen. Da stehen auch die Etappenorte drauf. Deshalb einfach melden.
Genau, verlinken wir alles auf jeden Fall und ich kann es nur jedem raten, sich nochmal das ganze Projekt durchzulesen. Das ist nämlich unfassbar und eine richtig schöne Sache. Norman, wie kann man das Projekt also verfolgen? Im Idealfall über die Website oder dein wenn du mal in der Nähe bist, über einen Vortrag, oder?
Ja, also auch natürlich auf Social Media, wenn man sagt, du gehst auf Facebook, ja. Gehst auf Norman Bücher, du kommst auf Seven Continents, kannst es ja klassisch liken, teilen, natürlich über die Webseite 7-continents.com mit den aktuellen News, da ist ein schöner Trailer aktuell drauf, sind so die ersten 2 Etappen schon aufgeführt, auch das Wichtigste drumherum, also einfach auf die Webseite gehen, auch gerne, wer das unterstützen möchte, einfach fragen, mir eine Mail schreiben, also freue mich über den Kontakt und schreibe auch immer zurück.
Auf jeden Fall, ja. Gibt es irgendwas, wenn jetzt irgendjemand zuhört, wie man dich und das Projekt unterstützen kann? Also irgendwas, weil es 7 Jahre weltumspannend, dass ja mit Sicherheit viel Hilfe oder so ja, notwendig. Ja. Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
Ja, also die gibt's. Ich habe jetzt aktuell noch keine großen Sponsoren. Und so ein Projekt ist natürlich finanziell geht es in eine gewisse Dimension, die ich irgendwann alleine nicht stemmen kann, sage ich ganz ehrlich, sage ich ganz offen. Ich werde nächstes Jahr eine große Crowdfunding-Kampagne starten, zum Start, wenn ich von Berlin nach Istanbul laufe. Und ganz aktuell jetzt auch zur Kickoff-Etappe nach Berlin werde ich relativ bald einen Seven Continents Club, Supporter Club gründen. Also wer sagt, hey, er möchte das Projekt unterstützen, gibt es verschiedene Pakete mit ersten Merchandising-Produkten oder Informationen, also auch Wissensprodukte, sagen, hey, du kannst auch dadurch persönlich für dich profitieren und Sachen mitnehmen. Also gibt es den Seven Continents Club, der gibt es schon im Oktober. Also auch da auf meine Webseite gehen und wer sich da anmelden möchte oder ein Paket buchen möchte, denke ich, lohnt sich, ist für jeden was dabei, ob klein oder groß.
Perfekt, wirklich richtig schön. Wir verlinken alles in den sogenannten Shownotes. Gibt es noch irgendwas, was wir jetzt vergessen haben, zu erwähnen, also zu dem Projekt, zu dir, was du noch loswerden möchtest?
Oh, ich glaube, das Wichtigste haben wir, wir haben über so vieles gesprochen, wir müssen nochmal reflektieren, unser Gespräch und da war so viel drin, auch durch deine guten Fragen, Ich habe es ja schon gesagt, auch zu Beginn gesagt, als du mich angefragt hast zu dem Gespräch, auch dass da dein Thema, diese Kombination, und es ist kein Intrapreneur, kein Karriere, höher, schneller, weiter Podcast. Nein, es geht genau um diese Kombination, auch gerade den Fokus auf Familie. Und das finde ich unglaublich wichtig. Und geht es in meinen Augen in dieser Kombination, in dieser Themenzusammenstellung noch viel zu selten oder fast noch gar nicht. Deshalb also erstmal cool, dass du das machst, dass du das auch so in die Welt trägst, das Thema. Und dass ich jetzt mit meinem Beitrag heute so ein kleiner Bestandteil des Ganzen von dir sein darf. Also deshalb, also mir hat es richtig Laune gemacht, richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben sehr vieles gesagt und also aktuell fällt mir erstmal nichts mehr ein.
Ja, Norman, vielen lieben Dank. Es war ein klasse Gespräch, viele Impulse sicherlich für mich und auch für alle, die zuhören. Und ja, an alle, die jetzt zuhören, die Bitte, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn ihr denkt, okay, die Folge ist echt spannend für jemanden aus eurem Freundeskreis, teilt die Folge, teilt den Podcast bitte, denn nur mit eurer Hilfe, wenn ihr über den Comino Podcast redet, erreiche ich eben andere Eltern, die sich inspirieren lassen wollen, die mehr über Familie, über Kinder wissen möchten, einfach neue Impulse bekommen möchten. Vielen Dank schon mal vorab. Vielen, vielen Dank.